Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 171. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Für eine bessere Welt ist ein Online-Magazin, das Ilona Koglin und Marek Rode 2007 gestartet haben, um positive Nachrichten in die Welt zu bringen. Die beiden stellen Menschen vor, die durch ihr Vorbild zeigen, dass individuelles Engagement eine Wirkung in der Welt hat. Was hat diese Menschen dazu gebracht zu sagen, jetzt muss ich aber den ersten Schritt gehen? Wie ist der Stein ins Rollen gekommen? Auf welche Hindernisse sind sie gestoßen und wie haben sie die bewältigt? Und warum sagen sie, dass sich das Ganze lohnt? Außerdem gibt das Hamburger Journalisten ein paar Tipps, was Menschen konkret tun, welchen Organisationen sie sich anschließen oder bei welchen Aktionen sie mitmachen können. Die Arbeit an einem Beitrag über die Occupy-Bewegung hat Ilona Koglin letztlich auch dazu geführt, zu recherchieren, wie eine organische Selbstorganisation aussehen kann. Dadurch ist sie auf die Methode des Dragon Dreaming gestoßen, hat die Ausbildung gemacht und begleitet nun Projekte in ihrer Planung und Entwicklung. Am vergangenen Wochenende hat sie in der Silvio-Gesell-Tagungsstätte in Wuppertal ein Dragon-Dreaming-Seminar geleitet und bei der Gelegenheit habe ich mit ihr das aufgezeichnet, was ihr in den kommenden 20 Minuten hören könnt.
Ich heiße Ilona Koglin und bin Journalistin und mache zusammen mit meinem Mann Marek Rode, der ebenfalls Journalist ist, das Projekt Für eine bessere Welt. Das hat angefangen 2007. Da haben wir witzigerweise für die Humane Wirtschaft, die Zeitschrift, eine Artikelserie geschrieben, die übertitelt war Für eine bessere Welt. Und da haben wir unterschiedlichste Menschen gefragt, also Soziologen, Psychologen, Theologen, Biologen, Psychologen, alle möglichen Menschen. Also ob das dem Menschen denn eigentlich eigen ist, so das Streben nach einer besseren Welt. Und ja, also ob das eben auch so zu unserem Menschsein dazugehört, ob das ein essentieller Bestandteil unseres Menschseins ist.
Und?
Da gibt es natürlich wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten, aber jetzt die Leute, mit denen wir gefragt haben, da haben wir so die unterschiedlichsten Facetten und Blickwinkel auf das Thema und haben schon festgestellt, dass das wichtig ist. Ich muss gestehen, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau an die Aussagen von diesem Artikel von damals erinnern. Das Fazit war, dass Marek und ich uns überlegt haben, dass diese Artikelserie, also die hat auch eine recht positive Resonanz gefunden. Wir wurden zu Vorträgen eingeladen und so weiter. Und dass wir dann irgendwie das ganz starke Gefühl hatten, dass wir nicht einfach sagen können, so das war jetzt die Artikelserie und mehr gibt nicht oder so, sondern wir haben eigentlich relativ spontan in so einer Feierabendaktion dann einen Blog gestartet und der ist seitdem so gewachsen eigentlich, so sehr organisch. Also das heißt, Für eine bessere Welt ist heute ein Online-Magazin, also ein Blog, wo wir regelmäßig veröffentlichen, ist eine Konferenz, die wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben, die Konferenz Für eine bessere Welt. Wir geben Workshops und halten auch so Vorträge und sind jetzt auch dabei, unser erstes Buch für eine bessere Welt zu schreiben, was im Sommer nächsten Jahres herauskommen wird. Vielleicht so zu dem Hintergrund von Für eine bessere Welt, also was sind so die Überlegungen, die dahinter stehen und wie kamen wir dazu, uns den Titel auszuwählen, ist, dass wir als Journalisten uns überlegt haben, wir sind für eine bessere Welt und wir möchten gerne irgendwie den Wandel hin zu einer besseren Welt unterstützen und fördern. Und was sind denn unsere Fähigkeiten und wie können wir die so einbringen, ja, dass die Welt eben sich zum Positiven verändert. Und da haben wir gedacht, ja, also bei Journalisten heißt es ja eigentlich so, only bad news are good news. Und was bedeutet das denn eigentlich in der Konsequenz? Es gibt ja so dieses Thomas-Theorem, das besagt, dass Dinge, die wir für wahr halten, auch tatsächlich zur Realität werden. Das heißt, wenn wir jetzt so negative Nachrichten aufnehmen, der Wirtschaft geht es schlecht oder Umweltverschmutzung, das ist irgendwie was, das können wir nicht verhindern, solche Nachrichten, wenn wir das über die Medien irgendwie aufnehmen und die Vorstellung haben, dass es so ist, oder auch der Homo economicus ist auch ein gutes Beispiel, dann führt es dazu, dass diese Vorstellungen auch tatsächlich unsere Realität beeinflussen. Also das heißt, wenn wir das Gefühl haben, oh, der Wirtschaft geht es schlecht, dann sind wir selbst vielleicht auch sparsamer und befördern das sozusagen auch noch. Und wir haben uns eben gefragt, ja, was ist denn eigentlich, wenn man positive Nachrichten in die Welt bringt? Und muss man ja eigentlich auch so eben den positiven Kreislauf in Gang setzen, laut diesem Thomas-Theorem. Und das haben wir uns eben eigentlich vorgenommen. Und für eine bessere Welt haben wir gewählt, weil unser Anliegen war, jetzt nicht eine spezielle Ideologie zu fördern, sondern eben wirklich die unterschiedlichsten Sichtweisen und Perspektiven zusammenzutragen. Genau, also Wissenschaftler, aber auch spirituelle Menschen, Menschen, die in irgendwelchen Organisationen engagiert sind und ja so Aktivisten sind. Also die ganze Bandbreite an Facetten. Genau. Und das tun wir eigentlich. Also wir benennen klar natürlich Missstände, das geht ja gar nicht anders. Aber unser Anliegen ist es eben halt auch, den Menschen zu zeigen, auf der einen Seite, dass es einen Unterschied macht, ob ich mich engagiere. Also wir zeigen Vorbilder, die das tun. Und zeigen aber auch, dass es auch tatsächlich eine Wirkung hat. Sowohl für das persönliche Glück und die persönliche Zufriedenheit, als auch für das Umfeld und die Welt insgesamt. Und wir zeigen auch den Menschen, was sie konkret tun können. Bei welchen Organisationen sie sich anschließen können, bei welchen Aktionen, was sie vielleicht in ihrem Alltag verändern können. Also dieser Dreiklang von dem Bewusstwerden über die Motivation durch Vorbilder hin zu dem, ich weiß, wie es geht oder was ich tun kann.
Wie findet ihr eure Themen beziehungsweise die Gesprächspartner?
Also, das ist offen gestanden so ein bisschen Zufall. Also es ist eine Mischung zwischen Interesse, natürlichem Interesse, das wir verfolgen, und Zufall, Menschen, die uns begegnen, die uns anschreiben, die wir durch unsere Arbeit treffen. Denn also für eine bessere Welt läuft eigentlich komplett ehrenamtlich sozusagen neben unserer Erwerbsarbeit. Es ist uns ein wichtiges Anliegen und wir stecken auch viel Zeit rein, aber wir können es dadurch halt nicht Vollzeit betreiben und deswegen ist das schon was so auch, ja, auch tatsächlich eben halt hauptsächlich durch unsere Leidenschaft geleitet ist und weniger jetzt durch irgendwie so einen Plan, also, ne, so einen Redaktionsplan oder sowas. Ja. Und also spannend finde ich persönlich vor allem Geschichten. Also was mich fasziniert, sind Menschen und deren Entwicklung oder deren Lebenswege. Also was hat sie dazu gebracht zu sagen, so jetzt muss ich aber den ersten Schritt gehen. Also was war eigentlich der Anfang des Ganzen? Was war so der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat? Auf welche Hindernisse sind sie gestoßen und wie haben sie die bewältigt? Und aber auch, warum sagen sie, dass sich das Ganze lohnt?
Mhm. Hast du da gerade mal irgendein Beispiel so im Sinn?
Boah, da gibt es total viele. Also ja. Du fragst mich jetzt nach jemandem, wo ich irgendwie sage, das ist persönlich jetzt so ein Vorbild auch für mich vielleicht.
Ja.
Also so ganz spontan fallen mir jetzt zwei Menschen ein. Das war einmal Vandana Shiva. Das ist eine Inderin, die sich einsetzt, ja, man könnte sagen für Menschenrechte, aber eben auch dafür, dass es in Indien keine Monopolisierung gibt des Saatgutes. Da gibt es ja ganz viele Bauern oder Kleinbauern, die dadurch, dass sie Saatgut gekauft haben, das sich nicht vermehren lässt, in eine finanzielle Notlage geraten sind. Also wenn dann mal die Erträge schlecht waren, konnten sie sich das Saatgut im nächsten Jahr nicht mehr kaufen und so. Und da gab es eine riesige Welle von Selbstmorden. Und Vandana Shiva setzt sich eben dafür ein, dass es ja so Saatgutarchive gibt, also dass die auch die Vielfalt an Arten, die es jetzt beispielsweise bei Reis gibt, dass die erhalten bleiben, weil die eben auch auf unterschiedliche klimatische Bedingungen sich angepasst hat und eben natürlich den Bauern die Unabhängigkeit ermöglicht. Und ich habe sie getroffen, als sie in Hamburg war, und sie hat mich als Persönlichkeit eben wahnsinnig beeindruckt. Das war im Theater Kampnagel in Hamburg und es war ein schwülheißer Sommertag und es braute sich gerade so ein riesiges Sommergewitter zusammen und Vandana Shiva sollte an dem Abend einen Vortrag halten auf Kampnagel und um sie herum schwirrten ganz aufgeregt Leute vom Theater und von der Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Leute, die sie irgendwie betreut haben und alle waren völlig aufgeregt und draußen krummelte es immer mehr und das Gewitter braute sich zusammen und es war also so eine aufgeheizte Stimmung. Und sie war dazwischen und war absolut ruhig und gelassen und zentriert und mit einem strahlenden Lächeln, wie man es, glaube ich, nur bei wenigen Menschen sehen kann. Das hat mich sehr beeindruckt. Und die andere Begegnung, die mich sehr beeindruckt hat, war mit Jakob von Uexküll. Das ist der Gründer des Alternativen Friedensnobelpreises. Ja, auch der in relativ jungen Jahren wohl irgendwie ein Vermögen gemacht hat mit einer Briefmarkensammlung und sich dann dachte, ach, was nützt mir das ganze Geld? Das macht mich eh nicht glücklich. Ich stifte das in diesen Alternativen Friedensnobelpreis. Und seitdem auch noch das Zukunftsinstitut gegründet hat und wirklich unermüdlich dabei ist, auf der ganzen Welt zu gucken, wo gibt es Gesetzgebungen, die vorbildhaft sind, also die beispielsweise Klimaschutz, die Artenvielfalt schützen, die Menschenrechte. Und wenn er solche Gesetze gefunden hat, sich auf den Weg macht und andere Regierungen versucht davon zu überzeugen, diese Gesetze ebenfalls umzusetzen. Ja. Und der hat mich dadurch beeindruckt, dass er meinte, er ist ein Possibilitivist. Also er ist also ein Optimist, logischerweise positiv eingestellt und auch ja, Possibility, also er hält es eben für möglich, eine bessere Welt zu erreichen.
Ihr seid ja jetzt schon seit vielen Jahren unterwegs mit Für eine bessere Welt. Inwieweit hat das deinen Lebensweg mit beeinflusst oder verändert? Was ist anders gelaufen dadurch, dass du das machst?
Das hat meinen Lebensweg unheimlich beeinflusst. Also man kann natürlich nie sagen, was gewesen wäre, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, aber es ist von einer spontanen Feierabendaktion zu etwas geworden, was meinem Leben total entscheidende Impulse gibt. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo wir Für eine bessere Welt gegründet haben, habe ich in einem völlig anderen Bereich als Fachjournalistin gearbeitet, habe dann eine Redaktion geleitet, also war auch beruflich sehr, ja, in einem sehr stressigen Umfeld, aber auch in einem Umfeld, wo ich das Gefühl hatte, ich trage mit meinen Fähigkeiten nicht wirklich was Sinnhaftes irgendwie bei. Also es war nicht so, dass ich über Themen berichtet habe, wo ich das Gefühl habe, die brauchen wir wirklich, die gehen wirklich auf was Essentielles ein. Und 2011, das war vielleicht auch noch so ein bisschen die Auswirkung von 2008, der Finanzkrise, Finanzmarktkrise, die mir da auch einen wichtigen Impuls gegeben hat, hin zu dem, ja, zu so einem Loslassen und zu einem Freiwerden, interessanterweise. Und 2011 war es soweit, dass ich meinen Job gekündigt habe und habe ein Jahr ein Sabbatical gemacht. Und da hat mich eben so die Kontakte und die Themen von Für eine bessere Welt haben mir eigentlich dann die entscheidenden Impulse gegeben, zu sagen, was interessiert mich denn, womit beschäftige ich mich? Mein Bekanntenkreis hat sich komplett verändert und eigentlich auch dadurch. Und Marek und ich, wir haben dann im Frühjahr 2012 haben wir gemeinsam Whoopi Connections gegründet. Das ist die Redaktionsagentur oder Redaktionsbüro, das wir haben gemeinsam. Und ja, über das wir halt sozusagen so unsere Kundenprojekte betreuen, die allerdings eben halt auch sehr im Umfeld sind von Für eine bessere Welt. Also wir betreuen da Sozialunternehmer, wir betreuen NGOs in ihrer Online-Kommunikation.
Wir treffen uns ja jetzt im Moment im Zusammenhang mit einem Wochenendseminar, was du mit anleitest. Besteht da auch irgendeine Querverbindung?
Ja, auf jeden Fall. Also im Herbst 2011 war ja die Occupy-Bewegung und da sind mein Mann und ich, wir sind mit unserem Hund mittags die übliche Runde gegangen und wir haben uns irgendwie so über diese Camps unterhalten, weil wir im Hamburger Camp waren und haben uns so darüber unterhalten, was so unsere Eindrücke waren und so, und irgendwann meinte mein Mann, ach, eigentlich müsste man irgendwie mal erfahren, wie das in den anderen Camps ist, weil irgendwie in den offiziellen Medien erfuhr man nicht wirklich was darüber. Und dann meinte ich so, ja, dann lass uns doch einfach losfahren. Weil ich hatte mein Sabbatical, wir hatten Zeit, wir konnten es machen. Gesagt, getan, wir haben meinen Schwager gefragt, ob er seinen VW-Bus haben können. Wir haben eine Bekannte von uns gefragt, ob sie die Kamerafrau macht, und haben unseren Hund eingepackt und sind, haben eine Tour durch Deutschland gemacht und haben die Camps in Berlin, in Leipzig, in einem kleinen Örtchen namens Zeulenroda besucht. Wir waren in Stuttgart, obwohl es da kein richtiges Camp gab, aber es war wegen Stuttgart 21 damals auch ganz spannend. Dann natürlich in Frankfurt, wo ja das größte Camp war, in Düsseldorf und eben halt natürlich in Hamburg. und haben darüber einen Dokumentarfilm gedreht. Und dieser Dokumentarfilm oder diese Erlebnisse in den Camps vielmehr waren für mich der Auslöser, mich auf die Suche zu machen, wie sich Gruppen selbst organisieren können, hierarchiefrei, wie eine organische, vernetzte Selbstorganisation möglich sein kann. Und bei der Recherche bin ich auf Dragon Dreaming gestoßen, ein Methodenset, das der Australier John Croft entwickelt hat. Und habe dann im Frühjahr 2012 da die ersten Workshops besucht und ja, war dann Feuer und Flamme und habe die Ausbildung gemacht. Und genau, das ist jetzt heute auch noch ein Standbein von mir, da Projekte zu begleiten, in ihrer Projektplanung oder in ihrer Projektentwicklung vielmehr.
Okay. Hast du irgendeine Art von, ich sag mal, Wirkungsmessung oder... Also ihr seid jetzt seit vielen Jahren unterwegs und ihr werdet als Überzeugungstäter sicher auch so weitermachen, aber habt ihr auch eine Rückmeldung darüber, dass er in der Welt damit was bewirkt?
Ja, also das ist ja bei Journalisten, also muss ich sagen, also wenn man Workshops gibt, dann hat man ja sehr spontane, eine sehr direkte Rückmeldung, was unglaublich Befriedigendes haben kann. Als Journalist hat man so ein bisschen das harte Los, dass man zwar gucken kann, wie viele Leute waren auf der Seite, aber ne, was hat es genau bei dem bewirkt und hat es irgendwie eine Auswirkung? Ich kann nur sagen, dass es schon Feedback oder Rückmeldungen gibt, die mich teilweise umhauen, wo Menschen berichten, dass sie aufgrund von Workshops, von der Konferenz, von E-Books, die wir zur Verfügung stellen, dass ihnen das einen entscheidenden Impuls gegeben hat. Eine hat mal ihren Job gekündigt und hat sich tatsächlich dran gemacht, ihre Träume zu verwirklichen. Ein anderer hat eine Weltreise angetreten. Auch bei der Konferenz sind viele Kontakte und viele Vernetzungen entstanden. Dieses hier, ich habe so eine Kette mit so einer Blume des Lebens. Das war etwas, was neulich bei uns in der Post lag, wo jemand uns das geschickt hat und meinte, danke für euren Blog. Also es gibt schon so Resonanzen, wo man das Gefühl hat, ja, es hat so seinen Sinn und es bewirkt was. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist es so, vom Lesen und vom Rezipieren und vom Informieren und vom Bewusstwerden hin zum tatsächlichen Handeln ist es ja ein riesiger Schritt. Das ist das, wo wir uns beispielsweise jetzt auch gerade Gedanken machen im Zusammenhang mit unserem Buch. Natürlich macht man sich Gedanken, wie muss das Buch gestaltet sein, damit die Leute es überhaupt gerne lesen möchten. Aber der nächste und entscheidende Schritt für uns ist dann auch, wie können wir das Buch so gestalten, dass sie dann das, was wir dort drin als Ideen, als Anregungen, als Herausforderungen, als Möglichkeiten präsentieren, dass sie das dann auch tatsächlich umsetzen oder dass sie das mal ausprobieren möglicherweise auch. Und da beschäftigen wir uns gerade viel mit dem Thema Gamification. Das bedeutet, dass man Elemente des Spiels überträgt auf den Journalismus. Genau. Mehr kann ich dazu noch nicht verraten, weil wir sind da noch ganz am Anfang mit dem Projekt.
Okay. Okay.
Genau. Aber das ist auf jeden Fall was uns sehr beschäftigt. Ja.
Mhm. Möchtest du noch irgendeine Idee loswerden? Fällt dir noch irgendwas ein, was unbedingt gesagt werden sollte?
Ja, wir haben letzten Winter relativ viel recherchiert zum Thema Mut, habe ich ja gerade gesagt, mit der Frage beschäftigen, was brauchen die Menschen eigentlich, um die ersten Schritte zu gehen? Was braucht es, um Anfang zu machen? Und da haben wir uns überlegt, ja, es braucht den Mut, es braucht die Ermutigung. Und wir haben dann mit vielen verschiedenen Menschen auch gesprochen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Unter anderem habe ich mit einer Frau gesprochen, die den Lebenssinn erforscht und die in Europa eine breit angelegte Studie gemacht hat, um herauszufinden, was gibt den Menschen eigentlich Lebenssinn nach ihrem subjektiven Gefühl. Sie hat herausgefunden, dass es die Transzendenz ist, und zwar einmal die vertikale. Das heißt, nicht nur an das Jetzt zu denken, sondern auch an zukünftige Generationen. Also sein Leben so zu gestalten, dass man sich überlegt, das, was ich jetzt tue, ist das etwas, was zukünftigen Generationen zum Wohl gereicht? Ist das was, was für die Welt verbessert? Oder eben halt auch umgekehrt. Aber der Sinn entsteht dadurch, dass ich mein Leben so gestalte, dass es für zukünftige Generationen auch gesorgt ist. Und das andere ist die horizontale Transzendenz. Das bedeutet, ich gestalte mein Leben so, dass es meine Familie, meine Nachbarschaft, mein Stadtteil oder meine Stadt oder mein Dorf, meine Gemeinde bereichert und eben natürlich auch die gesamte Welt. Also solche Themen wie Fairtrade, ne? Also es ist mir egal, wer meine T-Shirts gemacht hat oder übernehme ich dafür die Verantwortung. Und es ist mir wichtig, dass diese Menschen auch ein lebenswertes Leben haben. Und aus diesen beiden Polen oder aus diesen zwei Denkbewegungen sozusagen schöpfen die meisten Menschen einen Lebenssinn. Und der Lebenssinn ist die Voraussetzung für Zufriedenheit und Lebensglück eigentlich wiederum, also für ein erfülltes Leben. Und ist auch, glaube ich, das, wonach sich die meisten Menschen auch letztlich sehnen, ne? Es gibt ja in Hamburg gerade, hat sich relativ spontan gegründet, diese in den Messehallen so ein riesiges Archiv an Kleidung, eine riesige Kleidersammlung für Flüchtlinge. Ist innerhalb von einer Woche ist es selbst organisiert, ist diese riesige Messehalle voll mit Spenden an Kleidung, an Schuhen, an Wörterbüchern, an also Zahnbürsten, was man so alles braucht, an Spielsachen. Und ich habe da neulich einen Dokumentarfilm darüber gesehen. Und es war so beeindruckend zu sehen, wie Menschen dort sich Urlaub nehmen, sogar darüber nachdenken, ihren Job zu kündigen, um weiter dort sein zu können und dann arbeiten zu können, unentgeltlich, alles ehrenamtlich, weil das ihrem Leben Sinn gibt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Quelle. Und ich glaube, auch die Aussicht darauf kann einen ermutigen, die ersten Schritte zu gehen.
Gut. Ja. Ich danke dir.
Gerne.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.